vielen Dank für die schöne Einleitung. Jetzt wechsle ich auch schon zum Mikrofon, damit man mich besser hört, oder? Ist es an? Na. Das heißt, so müsste. Oh, jetzt, das passt jetzt. Das ist ein gutes Mikrofon, hat man nicht immer. Okay, ja, vielen Dank, Theo, für die sehr freundliche und nette Einleitung. Ich ergänze vielleicht nur noch, dass ich zu den Medien in Russland komme, hat vor allem auch damit zu tun, dass ich selber Slawistin bin und Russisch spreche, denn das ist tatsächlich ein Bereich, der direkt nur über Russischkenntnisse zugänglich ist, während dessen Literatur in Übersetzung vorhanden ist. Okay, das heißt, es ist auch der erste Termin und ich finde ja Russland so prominent positioniert gleich am ersten Termin, hat aber ganz pragmatische Gründe. Ich war, glaube ich, die Einzige, die sich zu diesem frühen Termin bereit erklärt hat, ja, ich kann das auch schon am 11.10. in der ersten Stunde machen. Okay, das heißt, für alle die, die sich jetzt mit einem Land auseinandersetzen müssen, mit dem sie noch nichts zu tun gehabt haben, vielleicht auch nie in ihrem Leben was zu tun haben wollen, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht allzu sehr mit den Ausführungen zu den russischen Medien. So, ich steige gleich direkt ein und beginne mit einem Impulsbild aus dem russischsprachigen Internet. Ein Verweis auf etwas und vor allem ist das ein Spiel mit der Bildhaftigkeit der Sprache und da ist viel Witz und Humor drinnen. Das ist ein Blog eines Journalisten, der heißt Alexei Kavaljov und betreibt diesen Blog seit 2015 genau unter diesem Titel, wie Sie hier das Kyrillische sehen, Lapsche Snimalochnaya. Und er übersetzt dieses ins Englische und das heißt dann Noodle Remover. Natürlich weiß überhaupt kein Mensch auf dieser Welt außer Russen, was ein Noodle Remover sein könnte und womit das zu tun hat. Daher eine kurze Erklärung. Dieses Logo, das auch noch dazu so nett gemacht ist, das visualisiert ein russisches Sprichwort und dieses Sprichwort heißt Wieschat Lapschu na Uschi. Also Suppennudeln auf die Ohren hängen. Und Suppennudeln auf die Ohren hängen bedeutet jemanden einen Bären aufbinden oder jemanden für blöd verkaufen. Ist ganz gängig übrigens im Russischen. Das heißt, wir haben es hier also mit Sprachspielen, mit sehr viel Humor auch zu tun im russischen Internet. Wer hängt nun wem Suppennudeln auf die Ohren? Gemeint sind damit die Staatsmedien, vor allem das russische Fernsehen, das, wie man auch in unseren Zeitungen immer wieder lesen kann, doch es mit der Wahrheit schon länger nicht ganz so ernst nimmt und durchaus Fake News lanciert. Aber ich würde behaupten, dieser Noodle Remover ist, seit wir Trump haben, auch aktuell in unseren Breiten, wo jemand ja immer ruft Fake News, nämlich der Trump selber. Und auch hierzu, also zu diesem Vorwurf, also wir sind in einer Welt, wo wir mit Fake News, Filterblasen, Echokammern, das sind so Schlagwörter der letzten Jahre konfrontiert sind. Und gleichzeitig gibt es auch den Vorwurf der Mächtigen an die Medien, eben Trump, dass die Medien doch lügen würden und Fake News verbreiten. Und auch dazu habe ich einen sehr einschlägigen Auftritt von Russland. Russland nimmt diesbezüglich mit Fake News also eine recht unrühmliche Vorreiterrolle ein und auch mit dem Vorwurf an die Medien, sie würden lügen. Putin hat diesen Vorwurf nämlich lautstark im Jahr 2000 geäußert. Der Kontext dieser Äußerung ist der Untergang des U-Bootes Kursk. Den Jüngeren unter Ihnen, beziehungsweise allen wahrscheinlich, sagt das nichts mehr. Für mich ist das eine lebendige Erinnerung. Das sank ein U-Boot ganz im Norden Russlands. Und es waren fast 120 Tote, also die Mannschaft dieses U-Bootes zu beklagen. Und ich werde darauf noch näher eingehen. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, als das Fernsehen noch nicht so staatlich war, wie Putin das haben wollte, hat Putin folgende Aussage getroffen: Televidenie znachit vriot, znachit vriot, znachit vriot. Also das Fernsehen, es lügt, es lügt, es lügt. Er hat es dreimal gesagt. Und hierzu spiele ich Ihnen nun auch einen kurzen Clip vor. Und ich habe mir für diesen Auftritt die Arbeit gemacht,
so,
Untertitel zu machen. Das heißt, ich spiele das jetzt mit Untertitel ein. Hier ist ganz ein schlechter Ton. Sie werden dann am Ende sehen, warum. Nur kurz zu dieser Sendung. Das ist eine Sendung aus dem Jahr, also aus dem September 2000, wo dieser Fernsehjournalist, den werden Sie auch noch zeitgenössisch sehen im Laufe meines Vortrags, Putin zur Rede stellt. Und dieser Fernsehjournalist wurde nach dieser Sendung, es war eine prominente Sendung, statt den Hauptabendnachrichten am Sonntag, hat sich genannt Afterskaya Programma, Sergeja Darienka. Sergej Darienka heißt diese Person. Und er hat dort so was wie ein Report zu aktuellen Ereignissen in Russland gebracht. Und der stellt in dieser Sendung Putin zur Rede, was denn mit diesem Untergang der Kursk, mit Medienberichterstattung und Ähnliches los ist. Und er wurde danach sofort entlassen. Also er wurde danach abgesetzt und dann beginnt die Phase der Re-Verstaatlichung des Fernsehens in Russland. Heute sind wir am anderen Ende angelangt. So, jetzt aber kurz dieser Ausschnitt mit Putin lügt. Hoppala, na, so geht's nicht, sondern zurück. So.
Как не сто. И еще президент стал в связи с Курском утверждать, что на телевидении есть люди, которые в течение 10 лет разрушали армию и флот. Скверное качество звука связано с тем, что это была закрытая для прессы встреча. Один из участников, вопреки запрету, записал ее на диктофон. Виктор Ампилов – самый непримиримый противник олигархического телевидения.
So, okay. Da ist jetzt Schluss, jetzt klicke ich es weg. Okay, jetzt zurück zum Thema. Also das ist ein Ausschnitt aus dem Jahr 2000. Dieser Blog, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, der Noodle Remover, der zeigt natürlich auch noch ganz was anderes, als was das Staatsfernsehen heute macht. Er verweist darauf, dass wir trotzdem nicht in die Sowjetzeit zurückkehren mit der medialen Situation, sondern dass es eine gewisse Medienvielfalt in Russland und auch eine gewisse Meinungsfreiheit nach wie vor gibt. Wenn wir nun über Mediendiversität in Russland, wie ja mein Thema lautet, sprechen, dann gilt es, verschiedene Faktoren zu unterscheiden, die diese Vielfalt bedingen und überhaupt erst erkennbar machen. Zunächst einmal gilt es natürlich zu unterscheiden zwischen Meinungspluralismus und Meinungsfreiheit. Das ist eine Sache. Und diese Frage ist vor allem mit einem Werturteil Russland gegenüber verbunden, wo man immer wieder hört in unseren Medien, in Russland herrsche große Meinungsunfreiheit, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Etwas anders gelagert stellt sich dann die Frage nach der Unabhängigkeit der Medien und vor allem einzelner Medien. Und hier gibt es in Russland heute, wie überall anders auch, einerseits politische Abhängigkeiten, das bei uns natürlich hoffentlich weniger, aber natürlich auch ökonomische Abhängigkeiten von Medien. Und der dritte zentrale Faktor für Russland heute ist die Frage der Medientechnologien, der technologischen Voraussetzungen. Und hier schafft das Internet natürlich eine Situation, die es vorher schlicht und einfach nicht gab. Vor allem nicht in der Zeit, als Medien in Russland in den 90er Jahren unabhängig wurden und auch nicht in der Sowjetzeit. Darüber werde ich jetzt kurz sprechen. Mein Vortrag wird folgendermaßen ausschauen, um über einzelne unabhängige oder weniger unabhängige oder wie immer Medien sprechen zu können, werde ich kurz die Medienlandschaft in Russland skizzieren und dabei vor allem auch Ihnen bewusst machen, was für einen Transformationsprozess dieses Land hinter sich hat. Also was in den vergangenen 20 Jahren in diesem Land passiert ist. Das ist nämlich also eigentlich ein viel weiterer Weg, als unsere Medien zum Internet zurücklegen mussten. Und dann werde ich auf drei konkrete Beispiele eingehen, auf eine Website, nämlich Lenta.ru, dann Medusa, auf einen Radiosender, Echo Moskwy, und schließlich werde ich ein paar Einzelkämpfer herausgreifen, wie der Blog, den wir eingangs gesehen haben. Ziel meines Vortrags wird sein, ein differenzierteres Bild Russlands hier zu bieten und einen differenzierten Blick auf das Mediensystem in Russland zu werfen, das aus Sicht der westlichen Medien, und über solche Meldungen sind Sie wahrscheinlich schon gestoßen, nicht gerade einen ruhmreichen Platz im Sinne von Pressefreiheit einnimmt. Also Russland ist in diesen Skalen der Pressefreiheit, da gibt es eine aktuelle, auf Platz 148 von 180 geprüften Ländern. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das dass die Medien bei uns ein unwahres Bild zeigen, dass es nicht diesen russischen Fernsehsender, den Sie wahrscheinlich kennen, Russia Today, RT oder RT gibt, der natürlich ziemlich üble Propaganda macht. Ich will nicht sagen, dass das alles nicht so ist. Ich will aber dennoch betonen, und ich hoffe, es gelingt mir, dass auch unsere Medien zu Schwarz-Weiß-Zeichnungen der russischen Medienlandschaft neigen, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass die Situation komplex ist, dass man über das Land sehr viel wissen muss, dass man über die Kultur einigermaßen viel wissen muss, dass man das auch vermitteln wollen muss, jetzt als Journalist, also eben Komplexitäten. Da neigt man dann sehr schnell zu Vereinfachungen oder man muss gezwungenermaßen einfachere Schemata anbieten. Und schließlich und endlich, wie Sie gesehen haben anhand dieses Sprichwortes, man muss Russisch auf einem wirklich hohen Niveau beherrschen, um hier Zusammenhänge und auch moderne zeitgenössische Ausdrucksweisen im Internet, um denen adäquat folgen zu können. Jetzt kurz zu diesen Transformationsprozessen in Osteuropa. Was ist das? Womit sind wir hier konfrontiert? Was ist die Ausgangssituation für das zeitgenössische Mediensystem in Russland? Die Ausgangssituation ist natürlich, dass das alles einmal Sowjetzeit war. Die Sowjetunion sagt vielleicht vielen von Ihnen auch nicht allzu viel. Das größte Land der Erde, ein Sechstel der Erde, ein Riesenreich. Und die Besonderheit war, dass dort herrschte ein einheitlicher Informationsraum mit einem staatlichen Informations-, Meinungs- und Ideologie-Monopol. Und das etabliert in den 20er Jahren, in unterschiedlichen Phasen natürlich, dass mehr oder weniger, also diese absolute Kontrolle über diesen Informationsraum, die hat mehr oder weniger bis Mitte der 80er Jahre, bis zum Regierungsantritt von Michail Gorbatschow als solches bestanden. Russland nun, genau, das wollte ich noch sagen, also die Sowjetunion gibt es bis 1991, dann gibt es einen Putsch und dann zerbricht dieses große Reich. Und hier habe ich eigentlich was mitgebracht, das habe ich mir hier extra notiert. Es gibt einen ganz beeindruckenden neuen Dokumentarfilm, der heute morgen Abend gezeigt wird, gratis in einem Projekt Res Publica, eine öffentliche Sache, was, glaube ich, eigentlich sehr gut zu dieser Ringvorlesung passt, im Walterpark. Ich lasse die einfach durchgehen. Und es ist der letzte Film, der dort zu sehen sein wird, Open Air. Der Film heißt Zabuizie, das Ereignis. Und das ist ein Kompilationsfilm, also ein Zusammenschnitt aus Aufnahmen von Kameramännern, die in Leningrad 1931, also in Petersburg 1991, angefertigt haben. Also die haben dort gefilmt und das ist sozusagen also ein Kompilationsfilm eines recht angesehenen zeitgenössischen Regisseurs, der diesen Film gemacht hat. Gut, zurück zur Sowjetunion. Also Russland war die größte Sowjetrepublik, wie Sie hier auch mitlesen können, die heute noch das größte Land der Erde ist, aber nicht mehr ganz so groß wie eben die Sowjetunion, die ein Sechstel der Landmasse der Erde ausgemacht hat. Die großen Veränderungen kommen dann etwas vorher als das Ende der Sowjetunion, nämlich mit dem Jahr 1985 und mit einem neuen, das ist alles kommunistisch, auch das ganze Sprechen darüber ist vollkommen anders. Es gab nämlich keinen Präsidenten, sondern einen Generalsekretär der kommunistischen Partei. Und der war also traditionellerweise Regierungschef, so wie Stalin, Lenin vorher, Khrushchev, das sind die Großen. Und Michail Gorbatschow kommt als Reformer und begründet 1985 eine Politik der Glasnost. Glasnost bedeutet Transparenz und es bedeutet nichts anderes umschrieben als freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit. das einmal eine Forderung war und sich dann aber relativ schnell als solches, als Idee und real durchgesetzt hat. Also es kamen Prozesse in Gang in dieser Sowjetunion mit den alten Strukturen, die dann auch nicht mehr zu kontrollieren waren. Die Folge ist 1989, das Ende des Eisernen Vorhangs und dann letzten Endes auch das Ende der Sowjetunion 1991. Und jedenfalls kann man sagen, dass die Medien zu eigenständigen Akteuren wurden, noch in diesem sowjetischen System, in der Zeit der grundlegenden Systemkrise von 1989 bis 1991. So, ich glaube, okay, na, das ist schon das nächste, aber egal. Was ich hier noch einbringen möchte, ist die Idee der Freiheit im Allgemeinen und die Idee der Meinungs- und Pressefreiheit im Besonderen. Diese Idee war ein Motor der Veränderungen, die dann sehr schnell gingen in Osteuropa in den 80er Jahren. Aber das hat auch eine bestimmte Aktualität. Dieser Begriff ist sehr abstrakt. Und entsprechend groß sind dann auch die Enttäuschungen, die man heute beobachten kann, weil die Freiheit, die man sich in den 80er Jahren erwartet hat, die waren nicht realisierbar. Das heißt, das war ein sehr abstrakter Freiheitsbegriff. Also was Freiheit, was Medienfreiheit, was Meinungsfreiheit bedeuten könnte. Und wenn Sie sich heute Polen oder Ungarn anschauen und die Situation dort, dann stoßen Sie auf eine vergleichbare Enttäuschung mit der Westen hat uns quasi Freiheit versprochen und diese Freiheit ist aber so nicht gekommen und nicht eingetreten. Das ist also ein Problem dieser Erwartungen auch daran, was Transformation bedeuten kann. Und das zweite Problem ist, wenn wir jetzt wieder Russland im Speziellen nehmen, darauf verweisen vor allem auch Studien und Meinungsumfragen, dass die Menschen in den postsozialistischen Ländern, also in Osteuropa, ohnehin davon ausgehen, dass Medien immer und überall instrumentalisiert werden. Also ein Orban mehr oder weniger ist vielleicht gar nicht so schlimm. Warum wird das als so schlimm aufgefasst? Und in Russland kommt vielleicht auch noch dazu, dass es durchaus in der Bevölkerung verbreitete Meinungen gibt, dass die Medien ohnehin die Regierungsarbeit unterstützen sollen. Also es ist nicht so leicht, diesen Freiheitsbegriff zu fassen, vor allem weil er auch so stark wertend ist und weil damit ganz unterschiedliche Vorstellungen verbunden sind. Und dennoch gibt es natürlich konkrete Parameter, um zu sagen, es gibt natürlich Einschränkungen von der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Russland heute. Die Gesetzgebung ist relativ liberal. Also einer der ersten Schritte war natürlich nach dem Ende der Sowjetunion in der Verfassung also zu verankern, dass es in dem Land Medien- und Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit gibt. Und dennoch, wenn man in die Geschichte schaut, dann beginnen die Einschränkungen schon sehr früh, nämlich bereits 1993. Da wird auf alle Fälle einmal ein Gesetz verabschiedet, das verbietet, Staatsgeheimnisse preiszugeben. Dann gibt es, und das sind alles Einschränkungen über die Strafgesetzgebung, und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ein weiterer Paragraph, der sozusagen ganz häufig bedient wird, ist Maßnahmen gegen Extremismus, womit man, das ist dermaßen ein offener und schwammiger Begriff, und mit dem kann man oppositionelle Meinungen auch sehr leicht kaltstellen und sagen, das sind Vergehen gegen den Extremismus und darum muss das eingeschränkt werden oder muss das verboten werden, müssen Websites gesperrt werden beispielsweise. Und schließlich noch so eine Möglichkeit über die Strafgesetzgebung ist die Diffamierung von Journalisten, also die man einfach wegen Rufschädigung und Ähnliches anklagt. Ähnliche Phänomene gibt es bei uns auch und hier beobachtet man durchaus steigende Zahlen, also in den letzten Jahren. Eine zweite große Möglichkeit, um Druck auf Journalisten auszuüben in Russland, ist zunächst einmal, also hier wieder ganz komplexe Phänomene zusammengefasst in eine Aufzählung, ist natürlich erstens diese freiwillige Selbstzensur oder Schere im Kopf der Journalisten. Das heißt, Journalisten fühlen sich bedroht, beziehungsweise fühlen, dass ihr Medium bedroht ist und sind entsprechend geneigt, nicht kritisch zu berichten, wie sie könnten. Und dann, das ist jetzt eine besonders tragische Geschichte für Russland, also das ist nicht positiv, es gibt eine Fülle an Gewalt, physische Gewalt gegen Journalisten und Journalistinnen. Es gibt sie offensichtlich mittlerweile auch in Europa. In letzter Zeit häufen sich solche Fälle. Die Zahlen in Russland sind aber einigermaßen alarmierend. Also ich nenne Ihnen jetzt Zahlen aus dem Jahr 2013. Da waren es 341 Journalisten, die in den 20 Jahren zuvor getötet wurden. Also das sind schon einigermaßen, drum natürlich auch dieses sehr schlechte Abschneiden Russlands in diesen Rankings. Die bekannteste ist Anna Politkovskaya, wird Ihnen wahrscheinlich als junge Generation auch nichts mehr sagen, aber die ist auch im Westen richtig bekannt geworden. Die wurde vor ihrer Wohnungstür erschossen im Jahr 2006, glaube ich, 2005 oder 2006. Und abgesehen von tatsächlichen Morden, wer immer sie begeht, also das sind oft werden sie nicht aufgeklärt, oft sind es auch irgendwelche Gruppen, radikale Gruppen, die Journalisten in Russland ermorden. Vieles passiert auch im Kaukasus, also wir haben Tschetschenien in Russland als ein Problembereich natürlich. Aber was noch häufiger ist, sind Fälle von Körperverletzung, also dass Journalisten einfach niedergeprügelt werden. Eine andere Geschichte ist noch einmal Informationspolitik generell. Man veranstaltet Pressekonferenzen, der Kreml zum Beispiel, also die Mächtigen, und sie laden dazu nur regierungsfreundliche Journalisten ein. Oder man veranstaltet Diskussionssendungen im Fernsehen, das ist mittlerweile gang und gäbe, und es werden nur ganz bestimmte Leute eingeladen, während es andere Menschen gibt, die überhaupt nie vorkommen. Also sie haben mittlerweile, das Fernsehen in Russland hat ein Ausmaß angenommen, es gibt einen Oppositionspolitiker, der sagt Ihnen vielleicht was, Alexej Nawalny, der figuriert überhaupt nicht. Der versucht immer wieder zu kandidieren, also auch für die Präsidentenwahl, da lässt man ihn dann nicht zu. Für das Moskauer Bürgermeisteramt vor Jahren hat er kandidiert, war dort extrem erfolgreich mit, glaube ich, 30%, mit einer unglaublich guten Wahlkampagne. Aber im Fernsehen gibt es diese Person schlicht und einfach nicht. Das erinnert tatsächlich an Sowjetzeiten, wenn man so will. Ein dritter großer Punkt dieser politischen Kontrolle über Medien heute ist im Wechsel von Besitzverhältnissen. Und hier gehen wir nun, hier ist natürlich das Fernsehen wieder das Interessanteste. Es gab bis ins Jahr 2000 unabhängiges Fernsehen, einen Privatsender, der heißt NTV. Und ich zeige Ihnen jetzt dann gleich einen Ausschnitt von dieser Sendung im Jahr 2000 über den Untergang der Kursk. Wenn man diese Sendung anschaut, dann versteht man, dass das die politischen Mächtigen nicht brauchten. In einem Land, das eine nicht so lange zurückliegende autoritäre Tradition und ein autoritäres System hat. Das heißt, was Putin gemacht hat, als er angetreten ist im Jahr 2000, war der erste Schritt, war das Ausschalten jedes privaten Fernsehens. Alles andere hat länger gedauert, das Internet sowieso, und das ist auch nicht so leicht kontrollierbar, aber die Macht über das Fernsehen hat er sich gesichert. Und dazu, das ging folgendermaßen vonstatten. Das waren im Grunde genommen zwei Sender. Einer ist einfach also wieder an den Staat zurückgegangen, das erste Fernsehen. Und das zweite, das waren große Medien, mächtige zwei Männer, Berezovsky, Kusinski. Dessen Sender NTV, den hat man der Media Holding von Gazprom, Gazprom sagt Ihnen wahrscheinlich was, der große Gaskonzern, den hat man denen zugeschlagen. Und Gazprom hat zwar eine Media Holding, und das ist eigentlich eine, also nicht unbedingt rein, nicht sowjetisch, also rein staatliche Struktur, aber es ist auf alle Fälle sehr stark in Regierungsnähe. Entsprechend diesem Modell folgten dann in den Jahren später weitere Übernahmen, also auch der großen Zeitungen, und andere Fernsehsender, wie das zweite Programm, die waren immer staatlich, sind staatlich geblieben. Das ist mittlerweile ein Riesenteil mit mehreren Sendern, also dieser zweite Kanal, entsprechend ORF 2, nur mit der Einschränkung, dass Russland viel, 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 viel größer ist als Österreich natürlich, flächenmäßig aber auch von der Einwohnerzahl. Und dieses zweite Programm, das ist mittlerweile ein riesen Medienkonzern, und dort dabei, also in dieser Struktur, ist auch dieses Russia Today, das Sie möglicherweise kennen, und die ganz gezielt für den Westen Programm machen. Schließlich und endlich, das fasse ich jetzt auch kurz, in Putins dritter Amtszeit, also eindeutig noch einmal Veränderungen gibt es ab dem Jahr 2012. Da sind nämlich in Russland Demonstrationen, Putin soll zum dritten Mal zum Präsidenten gewählt werden und die Leute protestieren gegen Wahlfälschungen und wirklich zahlreich, also Hunderttausende auf Moskauer Straßen. Und beginnend seit 2012 beginnt man dann also etwas anders auch gegen das Internet vorzugehen, wie überhaupt gegen Medien. Und hier erwähne ich jetzt nur ein paar Dinge. Es kommt dann 2014, das ist noch einmal ganz ein anderes Kaliber mit Ukraine und Ukraine-Krise, auf das gehe ich gleich noch ein. Aber um Ihnen eine Vorstellung zu geben, seit Dezember 2013 dürfen Webseiten ohne Gerichtsbeschluss gesperrt werden, weil sie Kinder gefährden oder weil sie extremistische Inhalte enthalten. Entsprechend wurden dann auch tatsächlich 2014 drei Webseiten einfach gesperrt und die sind dann von Russland aus nicht zugreifbar, aber also eine dieser Webseiten, Grani.ru, heißt ja .ru, ist immer das Kürzel für, so wie AT für Österreich ist .ru für Russland. Die hatten dann auf der Webseite also eine Anleitung, wie man diese Sperre umgehen kann. Das ist ja nicht schwer, über diese sogenannten Tor-Browser kann man die IP-Adresse des Computers, die wird dann disloziert quasi und die Seiten sind aufrufbar. Im März, ich glaube, ich habe, jetzt kommt dieser Beitrag, okay. Es gibt dann diesen Fall der Website Lenta.ru, dort wurde die Chefredakteurin entlassen, auf das werde ich bei meinem ersten Fallbeispiel näher eingehen und vielleicht noch etwas. Es gab dann ab 2014 Möglichkeiten oder beziehungsweise konkrete Fälle, wo Internetnutzer sogar wegen Publikation, also wegen Reposten oder wegen Liken, also entweder zu einer Geldstrafe verurteilt wurden oder sogar verhaftet wurden. Und das habe ich mir heute von meinem russischen Kollegen sagen lassen, das wurde offensichtlich vom obersten Gerichtshof doch aufgehoben, diese Möglichkeit heuer im August. Aber insgesamt ist so eine, mit diesen ganzen schrittweisen Verschärfungen, ist so eine Tendenz, dass man sehr wohl die Leute damit erschreckt, dass man sagt, es kann jeden treffen. Also wenn du dich im Internet herumtreibst auf Seiten, die vielleicht nicht so gewünscht sind und wenn du noch likest und repostest, dann kannst du durchaus mit dem Gesetz in Konflikt geraten, was man, glaube ich, in Russland nicht unbedingt braucht. Um Ihnen dennoch eine Vorstellung zu vermitteln, wie, also was in diesem Fernsehen, das wirklich pompös und überdimensioniert ist und also wirklich sehr propagandistisch berichtet seit Jahren, vor allem eben seit 2014. Um Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, spiele ich jetzt Ihnen diese gleiche Sendung einen anderen Ausschnitt vor. Also das ist Sergei Darienka, noch einmal zur Erinnerung. Sie sehen ihn dann später auch aktuell, wie er heute ausschaut. Das ist auch ein interessanter Eindruck, das kommt später. Und in dieser Sendung vom 2. September 2000 ging es eben um diesen Untergang des U-Bootes am 12. August 2000, im Jahr 2000 mit 118 Toten. Und Sergei Darienka bringt am 2. September das unmittelbar im Hauptabendprogramm des ersten Fernsehsenders aufs Tapet. Und er kritisiert erstens, es gab ein Problem mit der Rettung. Also über 20 Leute haben da war eine Explosion an diesem U-Boot und man weiß dann nach der Rettung, dass 20 Leute das überlebt hätten, hätte man ausländische Hilfe zugelassen. Also das Problem war, dass die Russen zuerst gesagt haben, nein, wir haben alles im Griff, tagelang. Und die Norweger haben Hilfe angeboten, die hatten einfach eine bessere Tauchausrüstung als die Russen. Und man hat die ausländische Hilfe nicht zugelassen. Also das wirft er ihm vor. Dann sagt er, die Informationspolitik der russischen Medien war absolut unzureichend. Das ist das in den Medien der Mächtigen, nicht einmal die Angehörigen, ich meine, es waren Mütter und Ehefrauen dieser Soldaten, die haben nichts gewusst über Tage, was dort los ist. Und dann kritisiert er in dieser Sendung noch so am Schauplatz, also wie die tatsächlichen Wohnverhältnisses. Ganz im Norden Russlands, also jenseits des Polarkreises, Murmansk ist die Stadt und nördlich dieser Stadt der eisfreie Hafen Russlands, wo diese einzelnen Siedlungen sind des Militärs. Und das zeigt er auch noch auf, also unter welchen Bedingungen die russische Armee, das ist immerhin die Nordflotte, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen und was die eigentlich für eine Leistung bringen, indem sie immer noch in dieser Armee dienen. Und ich, den Ausschnitt, den ich Ihnen jetzt zeige, ist so eine Konfrontation. Der Mächtige in dieser Sendung ist natürlich tatsächlich der Journalist Sergej Darienko, der das Material in der Hand hat und der Putin fast wie einen Schuljungen zitiert und sagt, Putin, du lügst. Das zeige ich Ihnen jetzt. Also mich hat es deshalb auch so begeistert. Sie sehen noch dazu Putin in jungen Jahren, also so hat er mal ausgesehen, mittlerweile ist er eher fast wie eine Wachsfigur, also aufgespritzt und ähnliches. Und auch seine Sprache ist ganz eine andere. Okay, so.
Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? Одно дело, когда школьник оправдывается за опоздание на урок. Он говорит, а я думал, что мне повезет с автобусом на том основании, что в часы пик автобусу положено по инструкции ходить один раз в 3 минуты, и об этом написано на остановке. Такое оправдание не примет ни один учитель. Мы не знаем, перед каким учителем оправдывается в данном случае президент, но обычно учитель говорит опаздывающему ученику. Меня не интересует, что там положено по инструкции. Главное, чтобы ты приходил вовремя.
Значит, если же посмотреть, как развивалась ситуация с применением иностранной помощи, то первое официальное обращение с предложением о помощи поступило 19 числа. И моряки с ним тоже согласились.
Я хочу сказать, что здесь, по крайней мере, оспаривается с десяток сообщений о том, что предложение об иностранной помощи поступили 14 и 15. Но важен не день, как президент России прибавляет один день. Важно то, что, как утверждают иностранцы, они предложили помощь немедленно, в тот же день, как об аварии сообщила пресса. Таким образом, если бы пресса сообщила раньше, то они предложили бы свою помощь и в субботу, и в воскресенье. А ведь наши еще и 16-го лгали, что у нас все есть, и никто нам не нужен. И еще одна попытка президента оправдаться. Владимир Путин говорит, что он у власти только стоит.
Окей. Brauche ich nichts tun. Ich kann ihn so lassen. Merken Sie sich das Gesicht. Also Sie sehen am Ende, wie er heute ausschaut, dieser sehr, also tatsächlich sehr mutige Journalist. Und ich denke mir, das wäre auch für unsere Breiten eine einigermaßen mutige Berichterstattung, wenn der ORF den Kurz zitieren würde und sagen würde, du hast gelogen. Und ein Schüler soll pünktlich kommen und keine Ausreden dafür anführen, warum er nicht pünktlich da ist. Nun zu meinem, also so viel, heute ist das absolut überhaupt nicht mehr denkbar, wie wenn wir in einem anderen Kosmos leben würden, wenn man sich das Fernsehen heute anschaut. Nun zum ersten Beispiel, also das sozusagen war der Hintergrund, den ich glaube, für Sie aufspannen zu müssen, um diese einzelnen Internet, also diese drei Beispiele vorstellen zu können. Lienta.ru oder Medusa. Zuerst Lienta.ru ist eines der wirklich populären Online-Nachrichtenportale und dieses Portal ist recht typisch für Prozesse, die ablaufen zwischen einerseits oder die abgelaufen sind in den letzten Jahren zwischen einerseits der Behauptung von Unabhängigkeit und andererseits politische Kontrolle. Und wir werden sehen, dass das alles nicht so einfach und eben genau nicht schwarz-weiß ist. Dazu habe ich mir auch eine These zurechtgelegt. Ich werde überhaupt das Ganze noch, Sie kriegen drei Thesen, damit es eingängiger wird. Und die These 1, die sehr gut also auf die russischen Medien heute zutrifft, ist, wenn die politischen Mächtigen es für nötig befinden, kann jedes beliebige Medium jederzeit gesperrt oder geschlossen werden. Was nicht immer passiert, was aber sehr wohl passiert und Lienta.ru ist so ein Beispiel dafür. Der Name kommt von Lienta, ist Band. Also bei den Demonstrationen 2012 gingen die Menschen auch mit weißen Bändern, die hießen dann Birle Lientačky, also weiße Bänder. Und das heißt aber auch Newsfeed. Das ist ein großes Nachrichtenportal. Ich blende es vielleicht einmal ein, damit Sie also die Aufmachung, das ist aktuell, sehen. Es hat über 8 Millionen Besucher monatlich, also dieses Nachrichtenportal, und ist somit eines der populärsten russischsprachigen Ressourcen dieser Art. Gehören tut die Website nicht dem Staat, sie gehört einem Medienkonzern, Official Rambler SUP. Und dieser Konzern bietet personalisierte Nachrichtendienste an. So, jetzt gehe ich wieder eins zurück. Gegründet wurde dieses Nachrichtenportal 1999 und das ist eine wichtige Zeit für das Internet in Russland, denn genau zu dieser Zeit werden mehrere solche Plattformen gegründet. Und das Interessante daran, also zum Jahrtausendwechsel, also noch bevor Putin zu zensurieren beginnt, wenn man so will, ist, dass hier zwei Traditionen aufeinandertreffen. Nämlich einerseits, die Sowjetunion hat eine lange Tradition der Dissidenz, also dieser Systemgegner, die nicht unbedingt offiziell in Erscheinung treten konnten. Das heißt auch Aufklärung und Kritik, wie dann natürlich die großen Schlagworte der Perestroika-Zeit, dieser Zeit in den 80er Jahren sind. Das ist eine Seite. Und die andere Seite ist, diese Webseiten sind auch schon zur Jahrtausendwende ein Produkt der sogenannten Polittechnologien. Polittechnologien sind einfach politische Meinungsbildung und das ist ganz ein gängiger Begriff für das, wie Putin sich seine Macht über Medien in seinem Land verschafft. Was geschah nun, also nun, was passiert nun mit dieser Website und warum ist das Jahr 2014 so wichtig? 2014 sind zunächst die Olympischen Spiele in Sochi. Russland hat den großen Auftritt global und dann aber oder parallel dazu, schon im Jänner, schon im November eigentlich des Jahres 2013, ab November, ereignen sich diese Demonstrationen in Kiew, am Maidan. Kiew ist ein unabhängiger Staat seit 1991. Russland will hier aber offensichtlich doch, denen gefällt nicht so recht, was politisch dort passiert. Die setzen nämlich in Kiew, setzt man einen, den amtierenden ukrainischen Staatspräsidenten ab. Wirklich Hunderttausende von Menschen gehen auf die Straße. Der Konflikt eskaliert. Da gerade auf Ende Februar hin, als gerade die Olympischen Spiele vorbei waren. Und dann kommt die Annexion der Krim. Also Russland nimmt sich jenes Landstück, das man in Russland als zu Russland immer schon gehörig betrachtet und wo natürlich die Schwarzmeerflotte sitzt. Also wir hatten die Nordflotte, das ist die Schwarzmeerflotte. Und diese Krim, diese Annexion der Krim ist natürlich nach wie vor aktuell, als Russland unter anderem nach wie vor mit Sanktionen bedacht wird, vor allem von den USA, aber auch von Europa. Daraufhin, also dieser Konflikt, Ukraine-Krise auch mit einem anderen Namen, was darauf folgt, also im März ist dann das Referendum, die Krim wird offiziell für Russland angeschlossen, das ist nach wie vor international nicht anerkannt, und dann entsteht noch beginnt dieser Krieg in der Ostukraine, der, wie Sie vielleicht wissen, bis heute andauert, also in Donetsk und Lugansk, die als eigene Republiken ausgerufen werden. Für Russland hat dieser Krieg, der ja nicht auf ihrem Territorium stattfindet, jedenfalls maßgeblichen Einfluss auf die Medien, weil seit 2014 macht das Fernsehen Propaganda auf eine Art und Weise, die ganz schön ordentlich und heftig ist. Also auch mit entsprechenden Fake News und Ähnlichem. Sie fahren einfach auch allein den Ton. Drum ist dieses Zitat auch recht schön. Es ist eine Hysterisierung in Gang gekommen, also 2014 vor allem, 2015 dann noch, mittlerweile ist das etwas abgeflaut, mit einer also wirklich Massenhysterisierung der Menschen. Also was dort in der Ukraine nicht passiert und dass dort Faschisten am Werk sind, die da die ethnischen Russen niedermetzeln und ähnliches. Ich habe hier ein Zitat von einem Soziologen, das ich auch auf Deutsch finde, das Sie auch dann in meiner Literaturliste finden. Sie können den ganzen Artikel nachlesen, der Folgendes sagt und das wirklich schön auf den Punkt bringt. Mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts hat sich der Propagandaton in Sendungen heftig verschärft. Dann haben die Fernsehsender fast 2 Jahre lang in einem Ausnahmemodus gearbeitet. Also das ist wirklich tatsächlich sehr zutreffend. Ich meine, die 2 Jahre sind jetzt im Grunde genommen vorbei, aber das Fernsehen ist, würde ich sagen, immer noch recht ein brauchbares Instrument der Beeinflussung der Bevölkerung für die Politik. So, genau in diese Zeit, also in den März 2014, folgt dieses Problem mit dieser Website Lienta.ru. Was passiert, um Ihnen das ein bisschen vor Augen zu führen, wie solche Prozesse ablaufen? Auf der Website wird ein Interview veröffentlicht mit einem Protagonisten aus der Ukraine, nämlich mit einem Aktivisten des sogenannten rechten Sektors. Das sind diejenigen, von denen man in Russland gesagt hat, das sind Faschisten. Ich will die nicht verteidigen. Das ist dieser rechte Sektor. Und dieses Interview wurde mit einem Text eines Ultranationalisten verlinkt. Und die russische Aufsichtsbehörde, also es gibt eine Behörde, die Webseiten eben sperren kann, ohne Gerichtsbeschluss. Die heißt Roskomnadzor, ist eine Abkürzung, ich erspare Ihnen die Auflösung, ich habe sie auch nirgends angegeben, glaube ich, weil sie so kompliziert ist, kann ich mir auch nicht schlecht merken. Also diese Aufsichtsbehörde, die eben Webseiten sperren kann, die hat befunden, das geht nicht und der Link muss entfernt werden. Der Link wurde dann ordnungsgemäß entfernt und daraufhin aber hat der Besitzer dieses Nachrichtenportals, Alexander Mammut heißt er, quasi in vorauseilendem Gehorsam oder weil er geglaubt hat, es wird ihm zu heiß, es könnte ihm Schwierigkeiten bereiten, daraufhin hat er die Chefredakteurin entlassen. Die Chefredakteurin des Namens, hier haben wir sie, Galina Dimtschenka, und ich zeige sie Ihnen jetzt. Also hier sehen Sie eine Frau, es gibt ja nicht so viele Frauen in der Medienbranche. Und daraufhin, was ist daraufhin passiert? Also man hat sie entlassen, daraufhin hat die ganze Redaktion, das hat sich öfters zugetragen, dass Redaktionen einfach geschlossen dieses Medium verlassen, ist hier auch passiert. Und die sind dann nach Riga. Riga ist, wie Sie vielleicht wissen, die Hauptstadt von Lettland und ist in der EU, hat einen sehr hohen russischsprachigen Anteil mit ca. 50%. Ich war vor 2 Jahren dort und tatsächlich, man hört wirklich auf der Straße junge Leute Russisch reden. Also ich fühle mich dort sehr zu Hause mit Russisch, aber die Leute sprechen auch ausgezeichnet Englisch mittlerweile. Und dort in Riga würde ich sagen, das ist so ein aktueller Ort zeitgenössischer Dissidenten, natürlich unter Anführungszeichen. Also mir sind mehrere Fälle bekannt. Wir hatten vor 2 Jahren auch einen Dokumentarfilmer hier in Innsbruck zu Gast, der auch nach Riga ist, genau in diesem Jahr 2014, der einfach gesagt hat, ich will in diesem Land nicht mehr leben. Also wenn früher Flüchtlingsströme aus Russland, diese Dissidenten in die USA sind, so ist also ein beliebter Ort heutzutage ist Riga. Dort in Riga haben sie ein neues Online-Portal gegründet. Das schaut so aus, das nennt sich Medusa. Die Betreiberin dieses Online-Portals ist immer noch Galina Dimtschenka, also die ist Herausgeberin fungiert sie. Chefredakteur ist ein ehemaliges Redaktionsmitglied, also hier sehen Sie schon, ihr Team ist zum Teil mitgegangen.